Ja, wir haben eine, wie soll ich sagen, wir sind in einer guten Position. Wir haben ein Haus, wo wir uns treffen können. Wir kennen uns einigermaßen jedenfalls im Wort Gottes aus. Wir wissen ungefähr, wie der Hase läuft. Wir sind, haben zu Hause Bibeln zum Nachlesen. Ich möchte euch heute mitnehmen in eine Zeit, in der das alles nicht ganz so einfach war. Wir befinden uns in der Begebenheit, die wir nachher uns anschauen werden, so im 5., 6. Jahrhundert, sowas vor Christus. Und es geht heute um einen relativ jungen König, um den König Josia. Also wer von dem schon mal gehört hat, wir werden gleich ein bisschen mehr über diesen Josia hören und sehen, was der in seinem Leben so für weitreichende Entscheidungen treffen musste und getroffen hat. Ich möchte allerdings ein bisschen vorher anfangen, dass wir verstehen, in welche Zeit hinein diese Begebenheit sich ereignet hat. Sein Urgroßvater war Hiskia, ein König, also ich sage mal die Jahreszahlen noch dazu, bloß damit ihr ungefähr wisst, der hat von 725 bis 698 regiert. Ein gottesfürchtiger König. Und der hat immer wieder gegen den Götzendienst in seinem Land gekämpft. Und er hat auch erlebt, wie Gott übernatürlich eingegriffen hat, als es gegen die Feinde ging und wie Gott ihm da auch geholfen hat. Zwischendurch musste er mal um Zahlungen an einen König, der sie da belagert hat, leisten zu können, den Tempel ziemlich demolieren, musste das Gold, was da drauf war, runterreißen und die Schätze, die im Tempel waren, plündern, um da Tributzahlungen machen zu können. Aber im Prinzip hatte der ein gutes Herz und war eigentlich auf einem guten Weg. Sein Sohn war Manasse, 696 bis 642 vor Christus. Und das war ein ganz gottloser König. Er hat die Götzenanbetung wieder eingeführt. Er hat seinen eigenen Sohn einem Götzen geopfert. Er hat im Tempel ein Götzenbild von der Astarte aufgestellt. Und hat im Prinzip alles wieder umgekehrt, was sein Vater gemacht hat. Er wurde dann deportiert nach Babylon und hat sich dort bekehrt, wenn man so sagen kann, durfte dann auch wieder zurückkehren und hat dann am Ende seines Lebens noch versucht, seine ursprünglichen Fehler wieder gut zu machen. Dessen Sohn war Amon. Der ist 642 auf den Thron gekommen, hat ganze 2 Jahre regiert, hat den Götzendienst wieder eingeführt und dann wurde gegen ihn geputscht, so würde man heute sagen. Und bei diesem Putschversuch ist er ums Leben gekommen. Und dann kam nach 2 Jahren der Regierung sein Sohn auf den Thron, der Josia. Und wer mitlesen möchte, wir haben nicht die Zeit, alles zu lesen, aber wer seine Bibel dabei hat und vielleicht schon mal sehen möchte, wo das steht, damit er es zu Hause nachlesen kann, wir sind in 2. Chronik, Kapitel 34 und lesen dort ab dem Vers 1. Da heißt es, Josua wurde, und jetzt sind wir im Jahr 640, mit 8 Jahren König. Gibt es hier jemanden, der 8 ist? Nee, ich glaube, wir sind alle ein bisschen älter. Er wurde mit 8 Jahren König und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel und folgte dem guten Beispiel seines Vorfahren David. Er ließ sich durch nichts davon abbringen. In seinem 8. Regierungsjahr, also ungefähr mit 16 Jahren, haben wir jetzt jemanden da? 16? Auch noch niemand? Ja, nicht ganz, aber kannst du ungefähr vorstellen, der war ungefähr so alt wie du, seinem 8. Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, begann er nach dem Gott seines Vorfahren David zu fragen und in seinem 12. Regierungsjahr, also etwa mit 20, so ungefähr, fing er an, die Höhenheiligtümer, die heiligen Pfähle und alle geschnitzten und gegossenen Götzenfiguren aus Jerusalem und ganz Juda zu beseitigen. Also eine ganz krasse Geschichte. Ich frage mich immer, warum war da jetzt der eine ein guter König, warum war der andere ein schlechter König, warum hat der eine das so gemacht, warum hat der andere das anders gemacht. Es heißt ja, mit 8 Jahren wurde der König und er war ein guter König, er hat nach Gott gefragt, aber erst mit 16 ist es eigentlich so richtig losgegangen. Wir wissen da nicht so furchtbar viel drüber, die Bibel ist da nicht so ganz klar, da kann man jetzt auch ein bisschen spekulieren, das finde ich aber auch nicht so entscheidend. Was wir nur sehen, ist, dass er im Prinzip mit 20 ungefähr angefangen hat, wirklich ernst zu machen. Und er hat hier einige Dinge rausgeschmissen. Die Höhen Das waren Heiligtümer, an denen heidnischen Göttern Opfer dargebracht wurden. Die wurden meistens irgendwo auf Hügeln oben gebaut. Vielleicht hat man sich da irgendwie den Göttern näher gefühlt oder sowas. Pfähle, das waren so eine Art kleine Statuen oder geweihte Bäume, die man vor allem für die Göttin Astarte oder Ishtar, was dem Griechischen der Aphrodite mehr oder weniger entspricht, dargebracht hat. Und speziell bei der Verehrung von Baal und Astarte, das waren zwei so der wichtigsten Götter damals, da ging es auch, sagen wir mal vorsichtig, sehr freizügig zu. Wir werden das nachher auch nochmal sehen, dass da vielleicht auch deswegen die Religion doch einen gewissen Zulauf hatte. So, und dann, also da hat er jetzt angefangen, diese Höhenheiligtümer abzureißen, diese Pfähle oder diese Bäume zu fällen und gegen diesen Götzendienst vorzugehen. Vers 4. Unter Josias Aufsicht wurden die Altäre des Götzen Baal niedergerissen. Die Säulen, auf denen Rauchopfer dargebracht wurden, ließ er umwerfen. Man zerschlug die heiligen Pfähle und die geschnitzten oder gegossenen Götzenfiguren, zermalmte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber der Menschen, die zu Lebzeiten diesen Götzen Opfer dargebracht hatten. Die Gebeine der Götzenpriester verbrannte Josia auf den Altären, wo sie früher ihre Götzenopfer verbrannt hatten. So setzte Josia in Judäa und Jerusalem dem Götzendienst ein Ende. Also man hat den Eindruck, der Josia war ziemlich gründlich und er hat alles abgeräumt, was da so war. Und hat dem Götzendienst ein Ende gemacht. Und jetzt würde ich gern, wir können jetzt eigentlich alles geschichtlich sehen und sagen, ja, es ist lange her, 600 irgendwas. Und jetzt würde ich gern uns ein bisschen in die heutige Zeit holen und mal bitten, dass du ein bisschen darüber nachdenkst, was ist eigentlich ein Götze? Also erstmal allgemein, was ist ein Götze? Heutzutage betet ja niemand mehr Götzen an, oder? Jedenfalls bei uns nicht. Könnte man denken. Ein Götze, wenn du willst, wenn wir das so allgemein definieren wollen, könnte man sagen, ist eigentlich alles, was Gott seinen Platz streitig macht. Alles, was an die Stelle Gottes tritt. Und jetzt ist dann die Frage, was ist Gottes Stelle? So in deinem Leben ganz oben auf der Prioritätenliste. Das, was ganz wichtig ist, was für dich deine Entscheidungen prägt, das, was dir am kostbarsten ist, wo du sagst, das würde ich auf gar keinen Fall hergeben. Das, was auf dieser Liste ganz oben steht, das ist dein Gott. Jetzt kannst du ja mal nachdenken, was da bei dir steht. Bei manchen Leuten steht vielleicht Erfolg. Es steht vielleicht Ansehen. Wo du sagst, also bevor ich mein Ansehen verliere, da verhalte ich mich lieber so oder lieber so. Da steht bei manchen vielleicht Besitz, dass man Geld zusammen schaffen muss und dass man gucken muss, dass es beieinander bleibt. Bei manchen steht vielleicht sogar die Familie oben. Jetzt sagst du, ja, Familie, das ist doch was Gutes. Die Frage ist, an welcher Position in dieser Liste steht das? Und wenn die Familie ganz oben steht und Gott unter der Familie steht, dann hat die Familie den Platz Gottes eingenommen. Schönheit, für viele Leute heute ein Götze. Gesundheit oder mein Hobby. Du kannst jetzt an ganz, ganz viele Dinge denken. Und ich bitte dich einfach so für dich mal durchzudenken, gibt es Dinge, wo du sagen würdest, die stehen bei mir in meinem Leben ganz, ganz oben. Vielleicht sind es noch ganz andere Dinge, an die du denkst, wo du sagst, ja, das ist bei mir auf der Liste ganz oben, das steht vielleicht sogar noch einen Ticken höher als Gott, dann wäre es gut, mal darüber nachzudenken, ob du vielleicht heute Morgen sagen würdest, gut, ich bete zwar nicht Baal an, aber da gibt es in meinem Leben das eine oder andere, wo ich sagen muss, das macht Gott seinen Rang schon streitig. Vielleicht ist es noch nicht über Gott, aber vielleicht kratzt es so an diesem Platz. Und was ich mich auch gefragt habe, jetzt gab es ja diese guten Könige und die haben den Götzendienst abgeschafft und haben den Dienst am wahren Gott quasi wieder eingeführt. Und ich habe mir gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass das Volk Gottes quasi von der Anbetung des wahren Gottes wegkommt und anfängt, Götzen anzubeten. Wie kann das sein, dass da irgendjemand kommt und sagt, okay, morgen oder nächsten Sonntag komme ich jetzt hier und sage, oh, wisst ihr was, wir benennen unsere Gemeinde aber um, wir nennen uns nicht Freie Christengemeinde, ab morgen machen wir hier eine Moschee. Oder wir beten Krishna an oder was weiß ich was. Und dann würde ich sagen, oh ja, cool, alles klar, ja, mal was Neues. Ein bisschen umdekorieren, stellen wir hier noch so ein Standbild auf, werfen uns vor dem nieder, oder? Ihr lacht irgendwie alle, aber das ist genau das, was in Israel passiert ist. Und ich habe mich gefragt, wie kann sowas sein? Wie passiert sowas? Ja, klar, andere Zeiten, Obrigkeit hatte damals einen anderen Stellenwert. Aber auf der anderen Seite, ich glaube noch nicht mal, dass es so von jetzt auf nachher ging. Wir müssen auch ein bisschen daran denken, wenn uns die Bibel von solchen Geschehnissen berichtet, wir werden nachher auch noch sehen, was in meinen Augen eigentlich der Auslöser für die ganze Misere war. Und dieser Auslöser der Misere war hunderte Jahre vorher. So, das sind Dinge, die über viele, viele Jahre nicht von heute auf morgen passiert sind, sondern die allmählich passiert sind. Manche von euch, die haben schon kleine Kinder. Gebe ich jetzt gleich einen kleinen Tipp, dass ihr das mal schon mal wisst. Und manche Leute, die kleine Kinder haben, die wissen, dass es eine der Königsdisziplinen für ein Ehepaar ist, es, das Kind schlafen zu lassen oder dazu zu bringen, dass es schläft. So, wenn man das jetzt geschafft hat, dass ein Kind schläft, bei uns war das oft so, dass eben auf dem Arm eingeschlafen. Und dann legst du das Kind in das etwas kühlere Bett. Und in dem Moment, wo deine Hand von dem Kind weg ist, wacht das Kind auf. Oder? Ihr kennt es. Also gut, manche Kinder haben wirklich guten Schlaf, aber... Und jetzt ist die Kunst, die Hand so langsam unter dem Kind irgendwie rauszukriegen, dass das Kind das nicht merkt. Und das lernt man mit der Zeit. Und manche sind da vielleicht geduldiger, manche haben auch andere Tricks. Aber ich habe mir so gedacht, mir kommt das noch ein bisschen vor wie das, was da passiert ist. Man zieht die Hand nicht schnell raus. Das kann man natürlich auch machen, dass es so schnell ist, dass das Kind dann auch wieder nichts merkt oder man schmeißt es ins Bett oder wie auch immer. Aber typischerweise nicht wirklich von Erfolg gekrönt. So, du machst es einfach so langsam, dass das Kind diese Veränderung nicht merkt. Manche Leute sagen, man kann auch Frösche so kochen. Also ein bisschen gruselig, ich weiß schon. Also wer jetzt schwache Nerven hat, der hört am besten weg. Aber man setzt den Frosch in einen kalten Topf und dreht die Hitze auf und dann wird es langsam wärmer und er merkt das scheinbar nicht, wenn es zu warm wird und wird dann halt gekocht. Während wenn du ihn ins heiße Wasser werfen würdest, dann würde er sofort raushüpfen. Weiß nicht, ob das stimmt, aber das letzten endet der gleiche Gedanke. Es geht nicht plötzlich, sondern es geht langsam, unmerklich. Es sind kleine Schritte. Und bei jedem einzelnen dieser Schritte wirst du sagen, das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Das ist doch nicht so tragisch. Ja komm, das muss man nicht so eng sehen. Das machen doch alle. Ja, so schlimm ist es nicht. Das ist ja bloß ein kleiner Schritt. Und viele kleine Schritte geben am Ende eben doch einen Weg. Und deswegen sollten wir aufpassen, in welche Richtung die Schritte gehen, die wir so gehen möchten oder was um uns herum passiert, in welche Richtung diese Veränderungen passieren. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht so langsam, aber sicher vom Kurs abkommen. Genau, also, jetzt lesen wir weiter, was er gemacht hat. Also, ich muss dazu sagen, Josia war König in Juda. Und das war ein relativ kleines Gebiet. Und um Juda rum, da gab es noch andere Gebiete. Und jetzt lesen wir Vers 7 und 6 und 7. Auch in den Städten der Gebiete von Manasse, Ephraim, Simeon und Naphtali zerstörte er die Plätze, Altäre und Plätze, auf denen sie errichtet waren. Er ließ die heiligen Pfähle und Götzenstatuen in Stücke hauen und zermalmen. In ganz Israel riss er die Räucheropferaltäre nieder, dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Also das wäre so, wie wenn, jetzt sage ich mal, der Horst Seehofer, der würde beschließen, das geht hier nicht, dass... keine Ahnung, irgendwas in seinem Land so und so ist. Und dann macht er das nicht nur in Bayern, sondern er geht nach Baden-Württemberg und nach Hessen und nach Sachsen und nach Hamburg und setzt es dort auch durch. Das ist eigentlich ganz schön frech. Jetzt würde er vielleicht sagen, ja, aber der Seehofer, der macht's richtig. Vielleicht seht ihr das auch nicht ganz so, aber versteht ihr, der Josia, der hatte eigentlich gar keine Herrschaft in diesen Gebieten und ist trotzdem hingegangen und hat vielleicht, weil er in seinem jugendlichen Drang, das so, der hat sich gedacht, Grenze, was soll das? Wir waren früher auch ein Land und ist eben rübergegangen und hat jenseits der Grenze diese Reinigungsaktion auch durchgeführt. Also das ist schon ganz schön mutig. Man fragt sich, hat es da keinen König gegeben oder wie sind die damit umgegangen? Also der Josia, der war wirklich feurig, und er wollte diese Veränderungen durchsetzen. Der wollte, dass das Volk wieder zurückkommt zu dem einen wahren Gott. Und dann passiert was, wir wissen nicht genau, wann das passiert ist oder wie das, also die Umstände werden uns ein bisschen berichtet. Also in seinem 18. Regierungsjahr, so viel wissen wir, da war er also ungefähr 26 jetzt, also die Reformen, die liefen also schon ein paar Jahre. Und er war immer noch dabei, das Land vom Götzendienst zu reinigen. Also auch da seht ihr, das ist vermutlich nicht an einem Tag gekommen und es ist vor allem nicht an einem Tag gegangen. Der war jetzt da also schon seit mindestens 6 Jahren dabei, das Land zu reinigen. Und er war immer noch dabei und da wollte er den Tempel des Herrn seines Gottes ausbessern. Jetzt erinnern wir uns zurück, sein Urgroßvater Hiskia hat einen Teil des Tempels quasi, oder jedenfalls die Verzierungen abreißen lassen müssen und hat die Schätze des Tempels plündern müssen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Tempel in keinem so besonders guten Zustand war. Und jetzt wollte er das ausbessern lassen und hat Leute beauftragt, eben Geld zu sammeln und sich darum zu kümmern. Und dann heißt es hier im Vers 14, als man das Geld holte, das zum Tempel des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia eine Buchrolle mit dem Gesetz, das der Herr durch Mose hatte verkünden lassen. Hilkia gab es dem Hofsekretär Schaffan und sagte, dieses Gesetzbuch habe ich im Tempel des Herrn gefunden. Schaffan nahm es mit zum König und berichtete ihm. Die Männer sind bei der Arbeit, sie führen aus, was du ihnen aufgetragen hast. Die Leviten haben den Opferkasten beim Altar geleert. Ich weiß nicht, ob das was Besonderes war. Also wir machen das eigentlich jeden Sonntag. Die haben das scheinbar nicht so oft gemacht. Und das Geld den Bauführern und Handwerkern ausgehändigt. Dann berichtete er von dem Buch, das der Hohepriester Hilkia ihm gegeben hatte. Und las dem König daraus vor. Als der König hörte, was in dem Gesetz stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Also das machen wir heute nicht mehr so. Aber damals war es üblich, wenn man entsetzt war über irgendwas, was passiert war, das könnte nun ein Ausdruck von Trauer sein oder wie in diesem Fall von Buße oder manchmal auch von Abscheu, als der hohe Priester zum Beispiel von Jesus hörte, den Anspruch, den er da gestellt hat bei der Verhandlung. Da hat er sein Gewand zerrissen vor Entrüstung und hat gesagt, das ist ja unmöglich, und Gotteslästerung und so. Das war damals einfach so ein Ausdruck von Entrüstung, von Gefühlswallungen und so. Und der König, der hat es gehört und dem war sofort klar, ey Leute, wir stecken ganz tief in Schwierigkeiten. Wenn das wahr ist, was in diesem Gesetz steht, dann haben wir richtige Probleme. Josia hatte ein Problem und deswegen habe ich vorher so angefangen, wie ich es gemacht habe. Der Josia, der hat nämlich zwar den Drang gehabt, diesem Gott zu dienen, aber er hat letztendlich gar nicht gewusst, wie er das anstellen muss. Er hatte offensichtlich kein geschriebenes Gesetz. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir befinden uns hier im Jahre 600 irgendwas und es hätte gut sein können, dass in dieser Zeit jedenfalls in Juda plötzlich das Alte Testament verschwunden wäre. Dann hätten wir heute keine Bibel. Dann wird es vermutlich auch gar kein Christentum. Also gut, jetzt wird es natürlich sehr hypothetisch. Wäre dann Jesus nicht gekommen oder wie auch immer. Aber wir sehen, dass Gott einfach auch darüber gewacht hat, dass es nicht passiert. Aber Josia hatte offensichtlich in diesem Buch noch nie gelesen. Er hat keine Ahnung gehabt von dem, was da drin steht. Das heißt, offensichtlich waren alle Hinweise auf dieses Gesetzbuch irgendwie verschwunden gewesen. Oder man hat sie jedenfalls irgendwo, ist vielleicht bei manchen daheim ja auch so, steht im Bücherschrank und gammelt vor sich hin und setzt Staub an. Aber niemand liest drin. Also vermutlich waren die Kopien schon irgendwo da, aber man hat sie weder beachtet, noch hat man sie gelesen und der Josia hat offensichtlich auch nichts davon gewusst. Wir haben gehört, er ist mit 8 König geworden und bereits mit 8 war es sein Wunsch, Gott zu dienen. Und jetzt sind wir in seinem, 18. Jahr, also er war jetzt ungefähr 26, also 18 Jahre lang hat er im Prinzip ohne, wir würden heute sagen, die Bibel versucht sein Leben so zu leben, wie Gott es gefällt. Er konnte viele Teile des Gesetzes nicht halten, weil er das Gesetz schlicht nicht kannte. Und trotzdem, wenn wir sehen, dass Gott hier, ich möchte nicht sagen, ein Urteil spricht, aber ihn bewertet und Gott schätzt ihn positiv ein. Er sagt, gut, der Josia, der hat vielleicht nicht alles eingehalten, was im Gesetz steht, aber er konnte es auch nicht. Aber Gott beurteilt den Josia aufgrund dessen, was der Josia tun kann. Und das ist auch wichtig für uns. Gott wird uns nicht daran messen, was wir nicht tun konnten. Gott wird uns nicht daran messen, was wir nicht machen konnten, weil wir es nicht wussten oder weil wir dazu nicht fähig waren, sondern Gott wird uns daran messen, was unsere Möglichkeiten waren. Und deswegen, wenn du große Möglichkeiten hast, wenn du viel weißt, wenn du von Gott begabt worden bist, dann wird Gott von dir mehr verlangen, als von jemandem, der nicht so viele Begabungen hat, der nicht so viel weiß, der noch nicht so lange im Glauben ist. Gott wird dich anders beurteilen, als es mit einem anderen tut. Und Gott wird es gerecht machen bei jedem Einzelnen. Und den Josia, den hat Gott offensichtlich als gerecht eingeschätzt, obwohl er viele Dinge im Gesetz nicht richtig halten konnte. Aber der Josia wollte eins, der wollte Gott dienen. Und das war ihm wichtig, das war in seinem Herzen drin. Das stand bei ihm oben auf der Liste. Der hat gesagt, okay, ich mache mir hier vielleicht oder bestimmt in dem Land nicht viel Freunde, wenn du plötzlich alles änderst. Aber er wollte Gott dienen. Und was der gewusst hat und was er erkannt hat, das hat er auch umgesetzt. Und das gefällt mir an ihm. Der Josia, der hat gelesen und er hat gehandelt. Und ich frage mich manchmal, setzen wir um, was wir hören? Wir haben uns manchmal schon gefragt, wie wollen wir das auch in der Gemeinde handhaben? So ein typisches Gemeindeglied. Und jetzt es ist jetzt kein typisches Gemeindeglied, aber ein ideales Gemeindeglied. Das hört 52 Sonntage eine Predigt. Weiß nicht, wie viele Sonntage es bei dir wären, kannst du mal also für dich zählen. Aber wenn du jeden Sonntag hier bist oder womöglich irgendwo anders in Gottesdienst gehst oder heute hat man andere Möglichkeiten, dann hörst du mal nur sonntags 52 Predigten. Dazu hörst du vielleicht zwischendurch noch was. Früher gab es noch Bibelstunden, haben wir heute in den meisten Gemeinden nicht mehr. Dann gibt es noch Hauskreise. In den Hauskreisen gibt es Andachten oder sonst irgendwas. Gut, die fallen vielleicht ab und zu mal aus. Ah, komm, nochmal 30, 40 irgendwie sowas dazu. Und dann haben wir noch stille Zeit, hoffentlich. 365 Tage im Jahr. Wieder einen anderen Impuls. So, das heißt, du hast mal 300, 400, 500 Impulse jedes Jahr. Wie viel von diesen Impulsen setzen wir eigentlich um? Oder fangen wir an, irgendwas zu machen und dann kommt der neue Impuls und dann hören wir da wieder auf und fangen da wieder an. Und dann machen wir da auch nicht mehr weiter, dann kommt der neue Impuls und dann machen wir da weiter. Wo bleiben wir wirklich dran und wo verstehen wir wirklich, dass Gott was von uns will und setzen das um? Versuch einfach mal so, dich in der nächsten Zeit ein bisschen zu beobachten, wie das ist, wenn Gott dir irgendwas zeigt. Ich habe das immer wieder festgestellt. Ich habe früher ein bisschen Tagebuch geschrieben und wenn du heute diese Einträge durchliest, dann denke ich mir immer, ja Wolfgang, Feuer und was weiß ich und ja, ich muss unbedingt dieses und jenes. Und dann denke ich mir, okay, und wie war das dann? Na, okay, das Feuer hat dann doch relativ schnell nachgelassen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Einfach mal dran zu bleiben und wirklich die Dinge umzusetzen, die Gott uns zeigt, und wirklich dran zu bleiben. Der Josia, der hat jetzt in dem Punkt, wo wir sind, 18 Jahre lang für dieses eine Ziel gekämpft, die Götzen aus Israel zu entfernen. Und das finde ich eine echte Leistung für so einen jungen Kerl. Jetzt kommt die Reaktion vom Josia. Er beauftragte Hilkia, den Hofsekretär Schaphan, und dessen Sohn Ahikam, sowie Achbor, den Sohn Michaias, und Asaja, seinen zuverlässigsten Hofbeamten, geht und fragt den Herrn, was wir tun sollen. Denn weder ich noch die Menschen, die in Israel und Juda übrig geblieben sind, haben getan, was in dem Buch steht, das gefunden wurde. Darum also bekamen wir den Zorn des Herrn zu spüren. So, Josia zieht Schlüsse. Und das ist ganz wichtig. Denn schon unsere Väter haben nicht darauf gehört und die Weisungen des Herrn, die in diesem Buch aufgeschrieben sind, nicht befolgt. Da gingen Hilkia und die anderen Männer zu der Prophetin Hulda, um mit ihr zu sprechen. Also der direkteste Draht in dieser Zeit zu Gott war offensichtlich diese Frau namens Hulda, von der wir sonst nicht viel wissen. Und diese Frau wird als Prophetin bezeichnet. Das heißt, das war jemand, die hatte offensichtlich eine offene Leitung zu Gott. Die hat von Gott gehört und die konnte in Gottes Auftrag Dinge sagen. So, die hätten jetzt ja einfach das Buch lesen können. Und ich denke, so sind viele Gemeinden heute gestrickt. Die gehen her und sagen, ja, wir haben die Bibel, darum geht es hier. Und die hätten die Bibel einfach lesen können und dann wäre da drin gestanden, was sie machen sollen. Wozu braucht man da eine Prophetin? Aber dem Josia, dem war wichtig, wir müssen Gott fragen, was wir tun sollen. Und deswegen ist Prophetie und das Wort Gottes, das schließt sich nicht aus. Das ist nicht irgendwie gegeneinander, sondern das ergänzt sich. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir auf der einen Seite ein solides Fundament im Wort Gottes haben, dass wir fragen, was steht da drin, was meint Gott damit, dass wir da drin lesen, dass wir fleißig sind, das zu verstehen. Und dass wir auf der anderen Seite trotzdem sagen, okay, wir möchten uns aber auch ausstrecken, dass Gott direkt zu uns redet, dass er uns hilft, das Wort richtig zu verstehen. Und dass er uns Dinge sagt, die so konkret sind, dass sie im Wort Gottes so nicht drinstehen können. Weil sie eben auf die einzelne Situation bezogen sind. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir unterwegs sind und dass wir offen sind, dass Gott zu uns reden kann. Ob das kleine Dinge sind oder große Dinge. Und ich möchte euch einfach immer wieder ermutigen. Wir machen das nicht in jedem Gottesdienst, aber immer wieder auch im Gottesdienst. Wobei das muss nicht nur im Gottesdienst sein. In den Hauskreisen, in deiner stillen Zeit. Es ist wichtig, dass wir nicht nur mit Gott reden und dass wir Gott zutexten und dass wir ihm sagen, was wir auf dem Herzen haben. Sondern es ist wichtig, dass wir hören und dass wir offen sind für das, was er uns sagen will. Einfach für uns persönlich zunächst mal. Das hat mit Prophetie noch gar nichts zu tun. Aber wir sind der Überzeugung, dass Gott heute noch redet. Und dass Gott zu deinem Herzen redet. So in deiner persönlichen Stille. Und dann wird es hoffentlich immer mal wieder vorkommen, dass Gott dir Dinge zeigt, wo er dir sagt oder wo du weißt, wo du den Eindruck hast, das ist nicht nur für mich, sondern das ist für andere Leute gedacht. Manchmal wird Gott dir das direkt sagen. Manchmal wird es durch irgendwelche Umstände klar werden, dass es so ist. Und dann hast du von Gott irgendeine Botschaft, irgendeinen Eindruck, sonst irgendwas, ein Bild, was du vielleicht siehst. Und du weißt, es ist nicht für dich. Und dann ist es einfach gut, dass wir das teilen miteinander. Du kannst es jemandem erzählen, der vielleicht ein bisschen geistlich mehr Erfahrung hat als du oder im Gottesdienst, wenn du einfach den Eindruck hast, das ist richtig, dann sag das. Und das ist was dazugehört und wo Paulus auch sagt, wir sollen uns nach den geistlichen Gaben ausstrecken. Am allermeisten, nach was? Ja, nach der prophetischen Rede, weil er sagt, das ist das, was uns am allermeisten hilft, was am allermeisten hilft, den Leib Gottes aufzubauen. Das mit der Zungenrede ist auch ganz nett, sagt er, und ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Aber für die Gemeinde, für einen Sonntaggottesdienst, so würden wir das heute sagen, da ist die Zungenrede nicht so wichtig, aber die Prophetie, die kann uns richtig weiterhelfen. Oder meine Frau hat jetzt erst, ich weiß gar nicht, für was, irgendwas für den Kindergottesdienst, ein Buch wieder in die Finger genommen über Hermann Zeiss und war ein Bericht drin über seine Beerdigung. Bei seiner Beerdigung waren ungefähr 2000 Leute da. Und in Ulm, da war die Donauhalle damals voll. Und warum war das so? Weil Hermann Zeiss die Gabe hatte, Menschen gesund zu machen. Und ich habe das schon oft gesagt, das war nicht das Entscheidende, dass die Leute gesund geworden sind. Die sind anschließend wieder gestorben, sofern sie denn so alt waren. Manche leben auch heute noch. Aber das Entscheidende war, dass die Leute, weil dort Kranke gesund geworden sind, gekommen sind und das Evangelium gehört haben. Und so wird der Leib Gottes gebaut. Und das ist einfach mein Wunsch, dass wir solche Leute werden, die sagen, Herr, du teilst aus, wie du willst, ob das jetzt Wundertaten sind oder Prophetie oder Krankenheilung oder das Wort der Erkenntnis oder sonst irgendwas. Gebrauch mich, so wie du das möchtest. Aber lass uns offen sein dafür. Und diese Frau, diese Hulda, die hatte offensichtlich diese Offenheit und hat Gott gefragt und dann hat die Hulda den Boten Folgendes gesagt. So spricht der Herr, der Gott Israels, alle Flüche in dem Buch, das dem König von Juda vorgelesen wurde, werden eintreffen. Das hat man uns jetzt irgendwie anders vorgestellt. Das Erste, was sie sagt, also die schlechte Nachricht mal gleich vorweg, alle Flüche werden eintreffen. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das hätten wir gerne anders. Aber Gott ist treu und Gott ist gerecht und Gott kehrt die Schuld nicht einfach unter den Teppich. Die Flüche werden eintreffen, sagt sie. Und dazu ist, wer das nachlesen möchte, offensichtlich 5. Mose 28 gemeint, wo Gott das Volk versammelt und den Segen und Fluch vorlegt und dann auch in 3. Mose 26 gibt es so eine Stelle, wo das Volk wählen kann, wo sie sagen können, wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, dann wird Segen da sein, und wenn wir es nicht sind, dann wird der Fluch da sein. Und jetzt geht aber die Botschaft noch weiter. Vers 26 sagt sie dann, über den König von Juda sage ich, der Herr und Gott Israels, du hast dir meine Worte zu Herzen genommen und dich meiner Macht gebeugt. Als du gehört hast, was ich über diese Stadt und ihre Einwohner gesagt habe, dass ein Fluch sie treffen soll und jeden, der es sieht, das Entsetzen packt, da hast du betroffen dein Gewand zerrissen und bist in Tränen ausgebrochen. Darum will ich dein Gebet erhören. Das verspreche ich, der Herr. Du sollst in Frieden sterben und im Grab der Königsfamilie beigesetzt werden. Das Unheil, das ich über die Stadt und ihre Einwohner kommen lasse, wirst du nicht mehr erleben. Schön, oder? Ja, der Josia kann jetzt sagen, boah, gut, wenigstens trifft es mich nicht mehr. Aber was ist mit den Leuten, die nach Josia kommen? Und das ist was, ich weiß nicht, wie du es darüber denkst, aber ich habe mich gefragt, angenommen nach Josia wäre ein König gekommen, der genau wie Josia in den Wegen Gottes gewandelt wäre und dem es wichtig gewesen wäre, dieses Wort umzusetzen. Was wäre dann passiert? Und wisst ihr was, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Gott gesagt hätte, okay, also weil du wieder Josia genau in den gleichen Wegen gehst und weil dir das wichtig ist, dieses Wort zu halten, ich warte nochmal eine Generation. Und wenn danach nochmal ein gerechter König gekommen wäre, dann hätte Gott wahrscheinlich gesagt, okay, und ich warte nochmal eine Generation. Gott schickt das Gericht nicht deswegen, weil, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es halt machen, sondern Gott schickt das Gericht, weil er die Leute am Ende verurteilt, die es zu diesen Zeiten gerade eben dann verbocken. Nicht, weil die Vorfahren irgendwas falsch gemacht haben. Und es ist meine feste Überzeugung, dass das Gericht nicht nur deswegen kam, weil die Vorfahren irgendwas falsch gemacht haben, sondern als das Gericht kam, hat das Volk eben in dieser speziellen Situation gesündigt und hat sich von Gott abgewandt. Und das sind die Spielregeln, nach denen Gott mit dem Volk Israel gehandelt hat. Er hat ihnen das vorher ganz klar gesagt. Er hat gesagt, ihr habt es in der Hand. Ihr könnt euch dran halten und ihr könnt es bleiben lassen. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja gut, aber wir leben ja nicht mehr im Alten Testament. Wir leben ja im Neuen Testament. Wir leben unter der Gnade. Da ist es nicht mehr so wichtig, wie wir uns verhalten. Wir sind ja gerettet und wir haben Vergebung. Und deswegen brauchen wir davor keine Angst zu haben. Das ist schon irgendwie auch richtig. Aber es trifft die Wahrheit nicht wirklich. Wir können nicht leben, wie wir wollen. Wir können nicht einfach sagen, ja, das ist Altes Testament, wir müssen uns nicht mehr ans Gesetz halten. Gott ist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn Gott das früher wehgetan hat, dass das Volk sich nicht an seine Gesetze gehalten hat, dann tut es ihm heute noch genauso weh. Dass Gott heute gnädiger mit uns umgeht als damals, das mag sein. Aber das ist nicht der Punkt. Das, was Gott an Josia gefallen hat, war, dass das Herz vom Josia ungeteilt bei Gott war. Das, was Gott an Josia geschätzt hat, war, dass er seinen Blick ausgerichtet hat auf das, was Gott wichtig war. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Das ist auch der Vers, der damals für uns als Familie so wichtig geworden ist, als wir die Berufung bekommen haben, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, wo Gott uns dieses Wort aus Matthäus 6,33 so deutlich immer wieder gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann würde euch all das andere zufallen. Das, was ihr zum Leben braucht und was weiß ich was alles, das kommt hinterher. Aber euch, wie es in der Hoffnung für alle übersetzt ist, euch muss es zuerst um Gott und um seine Sache gehen. Und wenn wir diese Haltung haben, dann wird Gott mit Freude auf uns schauen und dann wird Gott sagen, boah, da gebe ich meinen Segen gerne. Und letztendlich geht es auch nicht darum, ob wir Angst haben vor dem Gericht. Die Beziehung, die wir zu Gott haben sollen, ist nicht eine Beziehung von ich habe Angst, dass du mir irgendwas antust, wenn ich das nicht richtig mache, sondern die Beziehung, die wir zu Gott haben sollten, ist eine Liebesbeziehung. Und jetzt kannst du dich ja fragen, ich meine, die meisten von uns, die haben schon mal eine Liebesbeziehung gehabt oder sind momentan in einer, dann kannst du dich ja mal fragen, wie du dich deinem Partner, dem Menschen, den du liebst, gegenüber verhältst, ob du da sagst, jetzt gucke ich mal, wie weit ich gehen kann, ohne dass er oder sie mir mit der Bratpfanne gegenüber tritt oder sonst irgendwas oder sich von mir scheiden lässt, sondern wir gehen doch in der Beziehung so miteinander um, dass wir sagen, ich möchte dem anderen eigentlich zeigen, dass ich ihn oder sie wertschätze, ich möchte es ihm oder ihr recht machen, ich möchte, dass er oder sie sich freuen kann, dass es uns gut geht miteinander. Geht ja nicht darum, dass ich sage, ja, was kann ich noch tun, ohne dass mich der Zorn meines Partners trifft, sondern es geht darum, seine Liebe auszudrücken, auch dadurch auszudrücken, dass ich sage, ich mache das, was dir wichtig ist, was dir gefällt. Und so sollten wir mit Gott auch umgehen. So, und jetzt lässt der König alle Ältesten von Jerusalem, das ganze Land zusammenkommen und er versucht zu retten, was zu retten ist. Er holt das Volk zusammen, liest ihnen das Gesetz vor und dann macht er so ähnlich wie der Josua. Als der Josua das Volk versammelt hat, als sie im Land waren, da gab es eine große Versammlung, hat der Josua gesagt, also ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich und mein Haus, also meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Und so ähnlich macht es der Josua jetzt auch. Vers 31 sagt er, wir wollen wieder dem Herrn gehorchen. Von ganzem Herzen wollen wir nach seinen Geboten, nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und Josia forderte das ganze Volk von Jerusalem und Benjamin dazu auf, sich diesem Versprechen anzuschließen. Von da an hielten die Einwohner Jerusalems sich an den Bund, den sie mit Gott, mit dem Gott ihrer Vorfahren geschlossen hatten. Krass. Jetzt ist alles gut. Happy End. Können wir das Buch beenden hier und sagen, gut, ab da ging alles gut. Ich kann jetzt schon sagen, es ist natürlich nicht gut gegangen. Aber was jetzt interessant ist, das ist, was anschließend passiert. Und jetzt sind wir im 23. Kapitel von 2. Könige und da lese ich den zunächst mal nur den Vers 4. Nun befahl König Josia dem hohen Priester Hilkia, dessen Stellvertretern und den Priestern, die den Eingang zum Tempel bewachten, und jetzt hört gut zu, was er ihnen befiehlt, nach 18 Jahren der Säuberung. Holt alle Gegenstände aus dem Tempel, die für die Verehrung des Gottes Baal, der Göttin Asherah und der Gestirne gebraucht wurden. Hallo? Geht's noch? Die sind 18 Jahre lang dabei, das Land vom Götzendienst zu säubern, und da waren noch Gerätschaften im Tempel, die zur Verehrung der Götzen gedient haben. Verbrennt alles außerhalb der Stadt bei den Feldern im Kidrontal und die Asche ließ Josia später nach Bethel bringen. Ich denke mir, hallo, was ist los? Josia, das war doch falsch, du hast es nicht richtig gemacht oder wie? Und dann denke ich so ein bisschen an mein eigenes Leben und du denkst jetzt an dein Leben. Manche von uns sind schon 18 Jahre im Glauben, manche noch nicht ganz. Aber nun denk mal an die Zeit. Und jetzt denk mal, gibt es in deinem Leben noch Dinge, wo du sagst, das müsste ich eigentlich, wenn ich genau drüber nachdenke, das müsste ich noch ausräumen. Das gehört eigentlich nicht in mein Leben. Da müsste ich eigentlich noch was ändern. Und wenn du ganz ehrlich feststellen musst, dass du solche Bereiche in deinem Leben hast, dann wirst du vielleicht ein bisschen barmherziger mit dem Josia. Und kannst vielleicht nachvollziehen, dass der Josia an manchen Punkten vielleicht doch nicht so genau hingeguckt hat, wie er es hätte sollen. Oder wo er vielleicht auch manches einfach nicht wusste. Aber jetzt hat er es gehört. Und jetzt hat er gesagt, okay, wir müssen noch eine Schippe zulegen. Wir müssen das in den Griff kriegen. Josia hatte die Bereitschaft dazu, das zu tun. Nur am Rande, vielleicht hast du es mitgehört, alle Gegenstände aus dem Tempel, die für die Verehrung des Gottes Baal, der Göttin Asherah und der Gestirne gebraucht wurden. Ich weiß nicht, inwiefern wir Probleme haben mit Astrologie. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal so nebenbei sagen, Astrologie ist was, also unabhängig von der wissenschaftlichen Seite, wo man jetzt auch noch was dazu sagen könnte, aber ist was Gott nicht will. Gott will nicht, dass wir irgendetwas benutzen, wie Astrologie oder Kartenlegen oder Pendeln oder was weiß ich, was man sich da heute bedient, um irgendwie einen Blick in die Zukunft zu erhaschen. Es gibt einen Weg, einen Blick in die Zukunft zu werfen, oder zwei Wege, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Das eine ist, indem wir die Bibel lesen. Da steht ein bisschen was drin von dem, was passieren wird. Und es gibt die zweite Möglichkeit, wenn Gott beschließt, prophetisch uns etwas zu sagen. Alle anderen Wege in die Zukunft zu schauen oder irgendwas über mein Schicksal rauszukriegen, die sind letztendlich von Gott verboten, aus gutem Grund. Und da gehört auch die Astrologie dazu. Und deswegen lass die Finger von Horoskopen oder von Astrologie oder von irgendwelchen Geschichten. Das ist, wo man vielleicht auch sagt, ja, das ist doch nicht so schlimm. Vorher habe ich gesagt, wie kriegt man Volk Gottes vom falschen, vom richtigen Weg ab auf den falschen? Ja, indem man kleine Schritte geht. Und da sagst du vielleicht, ja, so ein Horoskop zu lesen oder so, das ist doch nicht schlimm. Und ich sage, das ist der erste Schritt oder vielleicht auch der zweite oder der dritte. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg weg von dem Weg, den Gott uns gegeben hat. Und deswegen würde ich sagen, Finger weg davon. Er hat die Götzenpriester abgesetzt, die 18 Jahre, nachdem er angefangen hat, immer noch ihren Dienst getan hat. Er holt das Aschera-Bild aus dem Tempel. Er hat gedacht, hallo, da ist ein Götzenbild im Tempel drin. Müsst ihr vorstellen, hier wird so ein Bild stehen, irgend so ein Götzenbild oder was weiß ich was. Und das wäre, seit Jahren wäre das hier drin. Und niemand wird was dazu sagen. Ich denke mir, wie tief war das Volk eigentlich schon gesunken, dass man sowas nicht mehr wahrgenommen hat, dass einen sowas nicht mehr gestört hat. Und sind wir mal ganz ehrlich, bei uns geht es genauso. Das Niveau dessen, was uns stört, das kann sinken und es kann sehr tief sinken. Und irgendwann macht uns sowas einfach nichts mehr aus, obwohl wir eigentlich sagen müssten, das geht nicht. Aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Und dann hat er die Tempelprostituierten vertrieben. Das habe ich vorher schon mal angedeutet. Also die haben anders Gottesdienst gefeiert als wir hier. Wie gesagt, da gab es Prostituierte. Die waren in dem Fall übrigens männlich. Kann man sich dann überlegen, ob die Männer das in Anspruch genommen haben oder die Frauen. Aber soweit möchte ich jetzt mal gar nicht gehen. Aber auch das war was, was nach 18 Jahren der Säuberung immer noch da war. Die haben dort gewohnt, die hatten Häuser. Und er hat sie aus diesen Häusern vertrieben und hat die Häuser abgerissen. Er hat die Priester wieder dazu gebracht, ihren Dienst zu tun. Die Priester, die eigentlich Gott anbeten sollen, die eigentlich Dienst im Haus Gottes tun sollten und Gott dienen sollten, die haben zum Teil Baal-Gottesdienste gemacht. Und dann sagt er, und dann hat er die wieder in Dienst eingesetzt und diejenigen, die vorher dem Baal gedient haben, die durften zwar mit den anderen Priestern auch das geweihte Brot essen und da Dienste tun, aber die durften zum Beispiel nicht am Altar opfern. Wie gesagt, ihr habt es echt verbockt und ihr könnt es jetzt nicht mehr tun. Also man hat auch nicht einfach die Decke drüber gedeckt und gesagt, so, alles wieder gut, sondern hat da schon auch klare Linien gezogen. So, und er hat ganz, ganz viele Dinge noch getan. Er war sehr, sehr gründlich. Da wird aufgezählt, was er alles gemacht hat. Und was ich daran sehe, ist einfach der Josia. Der hat nicht bloß gesagt, ja, lass uns mal kosmetisch ein bisschen was machen, so die gröbsten Dinge, man muss da nicht übertreiben, muss nicht alles auf einmal machen oder so, sondern der Josia, der hat gesagt, Leute, das ist was ganz Ernstes, wir müssen hier gründlich sein und wir müssen, Jesus spricht da mal von diesem Sauerteig, der aus jeder Ritze rausgeholt werden muss. Die Juden, wenn sie Passa gefeiert haben, die mussten in Vorbereitung auf das Passafest die kleinsten Reste von irgendwelchem Sauerteig oder Dreck oder sowas aus ihrer Wohnung rausräumen. Und da wird das ganze Haus vorm Passafest wird blitzblank geputzt. Und da guckt man, dass wirklich alles sauber gemacht wird. Und ich frage mich so, wie putze ich in meinem Leben? Sage ich, ja, jetzt reicht es dann schon. Oder ich weiß nicht, vielleicht wenn du daheim putzt oder wenn du hier putzt, gibt es ja auch Leute, die sich hier engagieren und den Raum sauber machen. Ich hoffe, dass da alle irgendwie dabei sind. Aber und wo du dann putzt und so, und wo du dann sagst, ja, jetzt könnte man schon noch dieses und jenes machen, aber na gut, das lassen wir mal gut sein. Der Josia war einer, nachdem er erkannt hatte, was alles zu machen war, hat er das durchgezogen. Er hat versucht, wirklich alles zu machen. Die kleinen Dinge, die großen Dinge. Was da alles aufgezählt wird, könnt ihr mal angucken. Das ist eine ganze Latte von Dingen, die... Und da ist ihm das noch eingefallen, da ist ihm das noch eingefallen, dann hat er das nochmal gemacht. Und was ich daran einfach sehe, ist, dass er Josia ein Herz hatte, dass er wirklich verstanden hat, wir haben einfach in der Vergangenheit falsch gelebt und wir möchten das richtig machen. Und dann heißt es am Schluss, 2. Könige 23, Vers 25, Qualitätssiegel von Gott, weder vor noch nach Josia hat sich ein König dem Herrn so zugewandt wie er. Keiner war so wie er darauf bedacht, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all seiner Kraft nach dem Gesetz des Mose zu leben. Ich lese den letzten Satz nochmal vor und dann kannst du mal drüber nachdenken, an was dich das erinnert. Keiner war so wie er darauf bedacht, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all seiner Kraft nach dem Gesetz des Mose zu leben. Von ganzem Herzen, deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele und wie auch immer das dann übersetzt wird. Als Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Da spricht er genau das an. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Versteht ihr? Natürlich kannst du jetzt sagen, das jüdische Gesetz, das hat so viele Vorschriften. Und wir müssen das gar nicht mehr alles halten. Und das ist ja auch in der Apostelgeschichte dann auch beschlossen worden und so. Aber das, was Gott will und was er immer gewollt hat und was er auch heute noch will, ist eigentlich immer dasselbe. Nämlich, dass wir von ganzem Herzen und von ganzem Gemüt und mit all unserem Sinnen und Trachten und mit all unseren Gedanken und Gefühlen und mit allem, was wir haben, mit jeder Phase unseres Seins, dass wir das alles auf ihn ausrichten und dass wir ihn lieben und dass er bei uns an erster Stelle steht. Mehr will er nicht. Bloß das. Aber das ist der Wunsch Gottes. Und der Josia, der hat uns das vorgemacht. Und deswegen habe ich mir das auch gedacht, wäre gut, über den heute eine Predigt zu machen. Und ich möchte euch das einfach ans Herz legen, dass ihr sagt, okay, wir möchten von ganzem Herzen den alten Sauerteig, den alten Dreck in unserem Leben, die Dinge, die einfach falsch waren, die falschen Einstellungen, die da sind, meine falschen Gedanken, die ich immer wieder habe, die falschen Gefühle, wo ich einfach weiß, das ist eigentlich nicht richtig so. Ich möchte die zu Jesus bringen. Und wir haben in unserem Hauskreis jetzt am Donnerstag uns mal wieder mit der Waffenrüstung beschäftigt, wo Paulus uns einfach schreibt, was wir von Gott bekommen haben, damit wir so leben können und damit wir das bewirken können und dass wir das schaffen können, was Gott da von uns möchte. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Wir zerstören damit alles Hohe, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken unter den Gehorsam gegenüber Christus. 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Lies es durch, lern das auswendig. Und die Waffen unseres Kampfes sind mächtig. Du bist nicht ausgeliefert. Und ich möchte uns heute auch am Ende dieses Gottesdienstes einfach dazu auffordern, jetzt auch eine Zeit der Stille zu haben. Wir machen das ja grundsätzlich, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dass wir sagen, wir geben Gott ganz bewusst eine Zeit, wo er zu uns reden kann, wo er uns sagen kann, was er uns sagen möchte, wo es Dinge gibt in unserem Leben, die wir korrigieren müssen. Und wo wir das auch heute machen wollen, bevor wir diesen Bund ganz neu mit Gott schließen. Der Josia, der hat das ganze Volk zusammengerufen und hat gesagt, ich will, dass wir diesen Bund erneuern und dass wir Gott sagen, was in unserem Herzen ist und was wir gerne möchten. Und das wollen wir jetzt einfach auch tun, während wir dieses Mahl feiern oder vor wir dieses Mahl feiern, dass wir sagen, Gott, wir möchten diesen Bund erneuern. Wir haben den Bund irgendwann mal mit dir geschlossen. Ich hoffe mal, dass du so jemand bist, der diesen Bund geschlossen hat. Wenn du sagst, ich habe mit Gott eigentlich noch nie einen Bund geschlossen. Ich bin vielleicht irgendwie fromm aufgewachsen oder vielleicht auch nicht fromm aufgewachsen. Aber ich habe eigentlich noch nie einen Bund mit Gott gemacht. Dann ist eine gute Möglichkeit, das heute zu machen, während des Abendmahls, dass du sagst, okay, Gott, du bietest mir diesen Bund an und ich möchte in diesen Bund eintreten. Ich möchte mit dir einen Bund schließen. Und dieser Bund ist ein einfacher Tausch. Wir bieten Gott unsere Schuld an, unsere Sünde, unser Versagen, unserem Dreck, wenn du so willst, und Gott bietet uns dafür ewiges Leben. Das ist der Bund, den Gott mit uns machen möchte. Und der zweite Teil dieses Bundes ist das, was hinterher kommt, nämlich, dass ich sage, ich möchte nicht bloß, dass Jesus mir meine Schuld wegnimmt, das ist, ich nehme Jesus als mein Heiland an, sondern der zweite Teil ist, ich möchte ab sofort das tun, was dir gefällt. Wohl wissend, dass es letztendlich mir selber gut tut. Wäre wieder ein anderes Thema, über was man predigen könnte, aber das ist dieser Bund, den Gott mit uns machen möchte. Und bevor wir dieses Mahl jetzt miteinander feiern, möchte ich einfach diese Einsetzungsworte nochmal lesen. Und dann wollen wir eine Zeit der Stille haben, wo wir einfach jeder ganz still in seinem Herzen für sich Gott auch man fragt, so, wo sind die Dinge, die ich wie ein Josia aus meinem Leben rausschmeißen sollte? Wo ist in meinem Tempel noch so ein Astarte-Bild übrig geblieben? Wo gibt es noch solche Höhenheiligtümer? Wo sind in meinem Leben noch solche Prostituierte übrig geblieben, die raus müssten? Wo sind irgendwelche Gewohnheiten, die ich ablegen müsste? Wo sind irgendwelche Dinge, die einfach nicht mehr zu diesem neuen Leben passen? Und dann erwartet einfach, dass Gott zu euch redet und besprecht es mit ihm. Und wenn du vielleicht noch ein Gespräch brauchst oder ein Gebet, wo jemand dir ein bisschen zuhört oder dir was zuspricht, dann können wir das gerne hinterher auch noch machen, wollen wir uns Zeit dafür nehmen. Aber ich lese jetzt erstmal diese Einsetzungsworte, wie wir sie kennen, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Wo Paulus schreibt, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen uns prüfen, wollen nachgucken, ob es Dinge gibt, die zwischen uns und Gott stehen. Und wollen dran denken, dass wir nicht deswegen würdig sind, weil wir keine Schuld haben, sondern dass wir deswegen würdig sind, weil Jesus unsere Schuld bezahlt hat.